Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Zwischen Reben, Jahreszeiten und Generationen entsteht etwas, das man nicht einfach herstellen kann. Charakter. Mein heutiger Gast lebt genau dafür. Ludwig Keller ist Winzermeister und führt in Eusenheim ein Familienweingut, dessen Geschichte bis ins Jahr 1856 zurückreicht. Wein ist bei ihm kein Produkt von der Stange, sondern das Ergebnis von Erfahrung, von Geduld und der täglichen Arbeit mit der Natur. Jeder Jahrgang ist anders, jede Entscheidung spürbar. Und genau das macht diesen Beruf so besonders. Heute sprechen wir über das Leben im Weinberg, über Verantwortung zwischen Tradition und Zukunft und darüber, warum ein guter Wein oft mehr über den Menschen erzählt, der ihn macht, als über die Trauben selbst. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Ludwig Keller.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Möchte ich erstmal aussprechen und ich freue mich auf unser Gespräch. Ist natürlich für mich ein bisschen ein Neuland, aber interessiert mich brennend und ich freue mich drauf.
Ja, lieber Ludwig, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Wir haben uns vor einiger Zeit in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin persönlich kennenlernen dürfen. Das war eine große Ehre für mich, denn du bist ja wirklich auch in der Community durchaus bekannt. Und daher bin ich ganz gespannt auf den Austausch mit dir heute, lieber Ludwig. Und was mich natürlich als erstes interessiert ist, wann denn so dein Tag wirklich beginnt? Also wann der Wecker klingelt oder ja, wann du das erste Mal in den Weinberg schaust?
Ja, der Tag, der beginnt eigentlich schon früh, wenn der Wecker klingelt, wobei wir die Reben noch ein Stück weit mit ins Bett nehmen, hätte ich fast gesagt. Sowohl Witterung, alles ist ja immer entscheidend bei uns und das haben wir immer im Hinterkopf, wenn man ins Bett geht und früh, wenn man aufsteht, natürlich sofort wieder. Also die Reben sind dann immer präsent, das ist einfach so.
Und wann ist das morgens bei dir der Fall? Wann klingelt der Wecker etwa?
Ja, also 5.30 Uhr, meistens noch bevor der Wecker klingelt, also 5.30 Uhr bis spätestens 6 Uhr legt der Tag früh los.
Der Tag beginnt bei dir in Eusenheim. Das ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart in Bayern. Also der Ort Eusenheim, der liegt an der Wern. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. In der Region Würzburg im Landkreis Main-Spessart. Im fränkischen Weinland, sagt man auch. Also da ist schon auch Geschichte vorhanden.
Ja, Weinbaugeschichte ist sogar traditionsreich bei uns in der Ecke. Franken ist ungefähr der Weinbau seit 800 präsent. Also bei uns in der Ecke an der Sinn, an Saale und Wern geht sogar der Weinbau urkundlich erwähnt zurück bis auf 775, also noch ein bisschen früher wie im Maindal. Davon gehen wir aus, dass wir ein bisschen so die fränkischen Vorreiter waren aus unserer Ecke. Wir sind so die nördliche Peripherie vom fränkischen Weinbaugebiet, aber kleine, aber feine Weinberge. Das ist unser großes Credo.
Ja, und für viele Winzer beginnt der Tag dann auch mit dem Blick aufs Wetter und eben Reben. Das entscheidet oft alles. Wenn dein Wein, lieber Ludwig, sprechen könnte, was würde er denn über dich erzählen?
Oha. Ja, natürlich spannend. Nachdem ich das nicht mehr alleine mache, sondern mein Sohn oder unser Sohn mit seinem Studium ist schon mit eingestiegen bei uns, die nächste Generation im Weingut dabei. Dann sprechen die Weine jetzt über uns und unsere Reben. Also wir würden uns, glaube ich, ein bisschen als pedantisch beschreiben. Wir versuchen natürlich draußen das Optimum zu erlangen, sowohl im Anbau wie später auch beim Weinausbau. Er wird also uns ein bisschen so vielleicht als knorrig, mürrisch, so wie die Franken halt ein bisschen sind, beschreiben. Wird uns dann gern ein bisschen als pedantisch, genau und gewissenhaft beschreiben, so in der Kategorie. Also aber auch weltoffen mit ein bisschen freundlicher Art, weil wir ein bisschen Gastgeber und immer ein bisschen Eventmanager auch sind, ein Stück weit, müssen wir natürlich auch für unsere Kunden immer ein bisschen präsent sein. Und das verlangt natürlich auch vom Winzer ein bisschen was Offenes. Und auch das spürt ein Wein, ein Rebstock ganz genau, was da ein bisschen so abzielt.
Ja, jetzt hast du ja den Franken schon richtig beschrieben. Du sprichst ja heute auch mit einem anderen Franken. Also das ist heute eine fränkische Podcast-Aufzeichnung, lieber Ludwig. Wir wollen ja heute über den Weinbau sprechen. Der gehört ja zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Der ist bis heute eine Mischung aus Handwerk, aus Naturbeobachtung und Unternehmertum. Und Um mich auf diese Folge vorzubereiten, hatte ich natürlich auch so ein bisschen geschaut, wie viele Anbaugebiete es zum Beispiel gibt. Also in Deutschland gibt es rund 100.000 Hektar Rebfläche, verteilt auf 13 Anbaugebiete. Und Franken spielt ja eine große Rolle für seine mineralischen, oft im Boxbeutel gefüllten Weine, habe ich gelesen. Was ist denn für dich der schönste Moment im Jahr? Ist das die Lese, der erste Schluck oder der Moment, wenn andere deinen Wein genießen?
Oha. Ja, wenn ich jetzt spontan antworten müsste, wäre es natürlich immer die Lese, der schönste Moment. Man arbeitet ein ganzes Jahr gezielt draußen mit den ganzen Unwettern, mit den ganzen Unwillen der Natur, macht man also ein bisschen so ein Spagat und versucht es möglich, das Optimum rauszuholen. Und dann ist man natürlich hoch erfreut, wenn man dann im Herbst die Erträge einfahren kann. Man macht wirtschaftlich, also auch finanziell, bereitet man das Jahr ja vor. Man hat also von dem werdenden Wein noch keine Einnahmen, nichts, sondern erst mit dem Produkt, wenn man es wirklich im Herbst dann reinholt. Mhm. Dann ist es natürlich ganz spannend und das erfreut einen natürlich immer, wenn es dann alles so funktioniert, wenn natürlich das Wetter beim Herbst nicht mitspielt oder aus irgendwelchen Gründen Fäulnis auftritt oder irgendwelche Sachen, die man nicht so gerne bei der Weinlese hat, dann denkt man natürlich dann schon lieber, also wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann denke ich dann schon lieber, das ist natürlich ein Feedback, wenn wir von unseren Kunden gesagt kriegen, also unseren Weinfreunden, wir nennen sie ja gar nicht unbedingt die Kunden, sondern sie sind alles Weinfreunde, wir sind nämlich eine große Weinfamilie, und dann kriegt man Feedback, dass das wieder gelungen war und der Traminer hat so einen schönen raffinierten Abgang und was auch immer dann so zurückkommt, ist natürlich auch Balsam für die Winzerseele oder wenn man dann im Herbst im Keller steht und den ersten Schluck von dem neuen Wein. Der Bacchus hat das wunderschöne Aroma und ist so richtig griffig und obstig und das ist dann so auch ein habendes Gefühl. Also das hat alles was für sich, aber spontan ist natürlich immer die Weinlese. Ganz
klar. Ja. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, da entscheidet ja jede Phase auch über die Qualität des späteren Weins. Und so ein Winzer arbeitet dabei nie nur mit den Trauben, sondern ja vor allem mit der Zeit, hatte ich gelesen. Lass uns doch mal so ein bisschen beginnen. Korrigiere mich bitte. Es geht doch eigentlich so ein bisschen los auch mit dem Rebschnitt im Winter.
Das ist erstes Qualitätsmanagement. Der Rebschnitt ist ja die Grundlage, wie die spätere Qualität wird. Also das ist auch was definitiv immer der Fachmann macht. Also das, da gibt es ja jetzt keine Hilfskräfte, die da mal mitmischen, sondern das machen wir immer für uns selber. Alles das, derjenige, ob unser Mitarbeiter, der ein Winzergeselle ist, der Maximilian als Weinbauingenieur oder ich als Winzermeister, wir legen den Grundstoff also mit dem Rebschnitt. Das muss eigentlich schon korrekt und akkurat und auch Rebenhygiene, und da müssen so viele Faktoren beeinflusst, die den Einfluss haben, müssen da berücksichtigt werden, und das machen definitiv im Januar, Februar, manchmal schon im Dezember geht's los damit.
So, dann schauen wir ein bisschen weiter nach vorne, dann findet der sogenannte Austrieb statt im Frühjahr. Magst du uns da mal so ein bisschen reinnehmen? Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, zwischendrin kommt noch das Rebenbinden, also je nach Erziehungsform. Es gibt die unterschiedlichsten Erziehungsformen von den Reben, wie sie später mal aufwachsen sollen, als Flachbogen, Bändelbogen, Halbbogen. Da gibt es ganz viele Varianten. Da sucht sich jeder seine optimale Lösung in seiner Bewirtschaftung natürlich aus. Wir in Franken haben uns ein bisschen so auf den Flachbogen spezialisiert. Das heißt, die Reben werden dann in diese Drahtanlage, die man in den, die Zeilen, die man an den Hängen sieht, da werden die eingebunden, dass ein schönes, gerades Wachstum und ein Wachstum hat, das man auch leicht zu korrigieren hat, dass sie da schön hochwachsen können. Das ist der nächste Schritt. Und dann jetzt, wenn es denn so ist, im Mai kommt der Austrieb. Da bangen wir natürlich, dass die Maifröste, die Eisheiligen, die man ein bisschen so landläufig kennt, nicht zuschlagen. Mhm. Und jetzt im Juni ist dann das Längenwachstum. Das heißt, sie wachsen in die Höhe, die Reben, und setzen gleichzeitig die werdenden Trauben. Also das sind zu dem Zeitpunkt noch Gescheine, nennt man das. Die setzen jetzt an und werden in den nächsten 2-3 Tagen ist die Rebenblüte im vollen Gange. Kommt immer auf die Witterung an, wie bei allem beim Wein. Die Witterung ist ausschlaggebend. Wenn es schön warm bleibt, kriegt man eine Rebenblüte. Der Regen, die Weinberge so ganz fein, wie so leicht parfümiert, also atemberaubend, wenn man da einen Spaziergang macht und hat dann so eine Nase voll Rebenblüte, ist wunderschön. Also das ist die nächste Geschichte, und dann geht es weiter mit Laubarbeiten, also Ausbrecharbeiten, was zu viel ist, kommt jetzt schon raus, Triebkorrekturen, Grünlese, wo zu viel Trauben dranhängen, die nehmen wir jetzt schon weg, um den Stock einen schönen Aufwuchs zu erleichtern. Geht dann später über bis ins Längenwachstum, in den nächsten 2 Monaten wird die Länge korrigiert. da die Rebe an Lianengewächs ist, wächst die überall hin. Die wächst immer zu dem Licht nach. Und es muss eingedämmt werden, dass die Kraft unten bleibt bei den Trauben. Also dass dann das eingelauchert werden kann, was wir uns erwarten. Unter anderem auch die Zuckerstoffe. Da müssen alte Blätter weggenommen werden, dass die Jungen wachsen können, dass die Alten, die sind verbraucht mit der Photosynthese, das schaffen dann die Jungen wieder besser. Also da gibt es ganz viele kleine Feinheiten, die man auch noch korrigieren kann. Und dann sind wir so in Richtung August. Und da haben wir vielleicht so einen Monat, aber ein bisschen Luft, wo wir ein bisschen Weine abfüllen, vielleicht noch einen kleinen Urlaub machen. Mhm. Und dann ab September geht's mit der Lese los.
Puh, das hört sich nach viel Arbeit an. Das hört sich nach viel Arbeit an, lieber Ludwig.
Abriss. Jetzt, wie wir dieses Jahr, wir haben noch Neuanlage von alten Weinbergen gerodet, neue angepflanzt. Da gehört jetzt die neue Erziehung, also den Drahtraum wieder aufbauen. Das ist natürlich sehr viel händisch dabei, die Arbeit, also auch körperlich anstrengend. Das passiert dann so zwischendurch. Also der Dach ist beim Winzer eigentlich komplett von früh bis abends durchgetaktet. Zumal wir jetzt noch als Selbstvermarkter direkt am Kunden sind, an unseren Weinfreunden. Das heißt, wir verkaufen nebenbei, nicht nebenbei, sondern einer ist immer fürs Geschäft da, für die Winothek, dass man Weine verkosten kann. Kommen immer wieder Touristen, neue Mitglieder unserer Weinfamilie. Und wir gehen natürlich auch raus zwischendurch an den Wochenenden und machen Weinverkostungen, Weinproben, Weinfeste, je nachdem. Also man hat schon ein erfülltes Arbeitsleben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich dir. Und du hast deine Weinfamilie schon angesprochen. Das Weingut ist ein Familienbetrieb in vierter Generation mit einer langen Tradition, denn das wird ja schon auch seit 1856 betrieben. Wobei 1982 dann euer Weingut entstand. Also den Weinbau, den gibt es schon lange und das Weingut seit 1982. Spürst du denn diese Geschichte jeden Tag auch bei der Arbeit?
Ja, eigentlich schon. Und zumal mit Maximilian ist er praktisch die fünfte Generation schon jetzt mit eingetreten, seit letztem Jahr ins Weingut. Wenn ich dann mit meinem Vater, dritte Generation, ich und Maximilian zusammengearbeitet haben, da war das natürlich sowieso nur präsent. Und dann hat man auch die Ansätze gemerkt. Jeder hatte andere Ausbildung. Mein Vater war eigentlich nur Landwirt mit Weinbauerfahrung. Ich Winzermeister, Maximilian Ingenieur und jeder hat einen ganz anderen Ansatz. Also die Geschichte, die ist generationenübergreifend spürbar. Die Geschichte ist natürlich auch in unseren Gemäuern spürbar. Wir haben unser Weingut in eine alte Zehntscheune, Zehntkellerei, Amtsvogtei vom Fürstbischof Julius Echter eingebaut, also alt und modern kombiniert. Da haben wir auch in den alten Gewölbekeller unsere Weine lagern und liegen zum Ausbau. Ja, und wir sind permanent mit unserer Geschichte konfrontiert. Also es ist auch nicht eine feste Hoffläche, die betoniert ist, sondern alles schön akkurat mit Pflaster, Brunnen wieder aufgemauert, ganz viel Muschelkalk, also Bruchsteinwände, mittendrin natürlich klassisch der fränkische Walnussbaum mitten im Hof. Also alles Geschichte, die man jeden Tag sehen, spüren und erleben kann.
Ihr habt ja insgesamt circa 9 Hektar Rebfläche, wie ich lesen konnte. Lieber Ludwig, wann war denn für dich klar, ich übernehme das Weingut?
Oh, da gibt es eine super Anekdote, André. Ja, es war eigentlich so, wir haben bei uns in Eusenheim auch noch eine klassische fränkische Dorfgastwirtschaft betrieben, also sprich meine Eltern. Ich bin dort aufgewachsen mit ganz vielen Senioren, mit ganz viel Klientel. Ich habe jede Art von fränkischer Persönlichkeit kennengelernt und für mich gab es dann die Entscheidung eigentlich nur, entweder wirst du Koch oder du machst Winzer. Also Koch in der Küche, in der Gastronomie war schon immer herausfordernd. Ist ja unbedingt meine zweite Lieblingsbeschäftigung, ein bisschen so kochen. Kann sich mit Wein natürlich auch wunderbar verbinden. Wein und Essen passt immer. Ja. Und dann hat sich das aber so herausgestellt, dass in dem Zuge in den 70er Jahren neue Weinberge angelegt wurden. Wir konnten uns vergrößern und mein Vater ist auf die Kur gegangen. Und nach 3 Wochen Kur ist er zurückgekommen und hat gesagt, ich habe einen Ausbildungsplatz für dich. Also ich bin auf der Kur, bin ich verscherbelt worden bei Würzburg in Randersacker, auch ein größerer Weinort. Und da habe ich eine Lehrstelle gehabt. Das war in den 70er Jahren nicht immer ganz so einfach, eine Lehrstelle zu kriegen. Aber beim Kuraufenthalt war das Ganze schon gemanagt. Also natürlich mit meinem Einverständnis. Ne? Aber das hat sich dann so ergeben und dann habe ich Winzer gelernt. Und ist dann natürlich so weitergemacht mit staatlich geprüften Wirtschafter bis zum Winzermeister und dann natürlich in den verschiedenen Prüfungsgremien für die Regierung von Unterfranken unterwegs gewesen. Das war dann so Stand, um sich auch weiterzubilden, um den Beruf noch mehr erlebbar zu machen. Und ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich so gemacht habe.
Ja, so schnell kann das gehen. Ja. Und so Familienbetriebe profitieren ja auch von Erfahrung der Generationen und auch oft von frischen Ideen, wenn dann auch mal jemand nachkommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ja auch zu Herausforderungen führt, wenn man vielleicht auch unterschiedlich auf gewisse Dinge blickt. Ist das bei euch in der Familie auch der Fall oder tickt ihr da ähnlich?
Ja, wie gesagt, mit der Maximilian hat natürlich viel modernere Ansätze schon wieder wie ich. Ich hatte modernere Ansätze wie mein Vater.
Ja.
Also auch wieder zum Beispiel, damals in den 60er, 70er Jahren gab es ja so viel Erträge, dass es Übermengen gab. Und dann hat man eine Regelung finden müssen, was macht man? Und in Franken hat man sich dafür entschieden, eine sogenannte Grünlese zu machen. Grünlese, das heißt in dem Zeitpunkt jetzt nach der Blüte, wenn man sieht, was kann der Ertrag bringen, wie weit wird es kommen, dann kann man schon ungefähr abschätzen, wo die Reise hingeht. Und dann hat man in Franken gesagt, wir machen Grünlese. Das heißt, damit der Rebschnitt durchgelaufen, zu viele Trauben. Und wenn man gemerkt hat, es ist schlechte Witterung, dann braucht der Rebstock sogar noch ein bisschen Korrektur, dass er weniger Trauben hat, dass er doch eine gute Qualität bringt. Also das sieht man dann. Und dann macht man die Grünlese. Man läuft durch und schneidet Trauben raus und verwirft die einfach. Die werden auf den Boden geworfen und werden praktisch wie Gründung werden die eingesetzt. Das kam dann zu dem Eklat mit meinem Vater, dass der gesagt hat, junger Mann, das, was mir da auf den Boden schmeißen, das habe ich früher nicht geerntet, ich gehe nicht mehr mit raus. Das konnte er nicht, hat sein Winzerherz nicht über die Seele gebracht, dass er gesehen hat, wie wir die Trauben verworfen haben. Also das war Fakt, das war für uns ein leichtes. Wir haben gesagt, das ist zu viel, das muss raus. Aber die Senioren von früher waren das gar nicht gewohnt, dass wir überhaupt so viel Trauben bekommen haben. Das hängt natürlich auch mit der Forschung, mit der Veredelung und mit der Züchtung der neuen Reben zusammen, dass da ein bisschen mehr Power dahinter steckt. Ja, und dann so gibt es natürlich die Meinungsverschiedenheit auch direkt im Weinbereich. Aber wir sind eine große Weinfamilie, wir sind alle weinaffin, ob Töchter, Schwiegersöhne, Söhne, alles weinaffin. Wir machen eigentlich unsere Veranstaltungen und unseren Weg, sprechen wir ihm alles durch. Freitagabends meistens 1 bis 2 Mal im Monat setzen wir uns zusammen mit was zu trinken, sag ich jetzt mal vorsichtig, es muss nicht immer nur Wein und nicht Alkohol sein. Und dann wird beraten, machen wir neue Ideen, können wir das neu anpacken, neue Vertriebswege. Wir könnten da mal ansprechen, wir könnten in Oberbayern jetzt am Chiemsee da mal ein bisschen was machen. Also solche Ideen werden dann geboren und die werden dann alle zusammen verfolgt. Also das geht dann auch demokratisch zu. Also wo die Mehrheit dafür ist, das wird dann ausprobiert, das wird auch so gemacht.
Ja, das ist ja schon mal gut, Mensch. Und ich hoffe, das hat sich zwischen deinem Vater und dir dann später auch wieder eingerenkt.
Ja, ja, das war kein Problem. War alles
das beruhigt mich.
Wie Maximilian auch mal, wenn ich sage, wir könnten jetzt das so hin und her pumpen, den Wein im Keller, sagen, oh, wir müssen schonend, wir lassen nur ein bisschen laufen und den pumpen wir jetzt diesmal nicht rum. Wir warten dann noch, bis die Feinhefe weg ist und solche Geschichten. Also da eckt man schon mal an, aber das ist immer nur ganz kurzzeitig. Also es funktioniert schon.
Ja, jetzt hast du ja, lieber Ludwig, schon die Lese angesprochen. Die ist ja oft eine Frage von Tagen oder sogar Stunden, denn das hatte ich auch bei der Vorbereitung der Folge gelesen. Der Zuckergehalt der Trauben spielt eine große Rolle.
Noch, genau. Es ist unser großer Parameter, wo die Qualitätsstufe eingeordnet wird. Die geht aufgrund der Öxlergrade, der Zuckergehalt, der festgestellt wird. Und man hat dann natürlich nach neuesten Erkenntnissen, die Forschung bleibt da auch nicht stehen. Wir haben früher, haben wir gesagt, wir warten immer, bis der Nebel weg ist, bis die Sonne rauskommt und die Trauben dann geerntet werden, wenn sie vollkommen trocken sind, kein Nebel mehr drin hängt, ist heute alles vom Tisch. Heute gehen wir also früh um 4 Uhr, 5 Uhr raus, auch mit Maschinenlese und holen die kalten Trauben, weil die mehr Aroma haben und so weiter. Also auch das spielt heute eine große Rolle, dass wir die Lesezeiten ganz klar nach der Qualität optimieren und dann spielt es auch keine Rolle, ob es noch dunkel ist oder nicht. Also heutzutage kann man auch im Weinberg Licht machen, auch das schaffen wir. Und in Zukunft, bis 2030, gibt es ein neues Qualitätssystem. Das hat uns die EU eingebrockt. Also es gibt Ländergesetze, es gibt Bundesgesetze und es gibt natürlich auch EU-Gesetze, die im Wein ein bisschen bemerkbar sind. Und unser neues EU-Gesetz ist, dass es dann in Zukunft nicht mehr ausschlaggebend ist, dass die Öxlergrade die Qualität bestimmen, sondern auch wie in den anderen Weinbauländern, Frankreich, Italien, das romanische Prinzip, wo es gewachsen ist. Also ist im Moment ein bisschen so der schwere Diskurs, der in Franken oder deutschlandweit durchgeführt wird, weil wir das jetzt alle einführen müssen. Obwohl wir mit unserem Weingesetz eigentlich ganz gut fahren würden, müssen wir das jetzt aber alle umstülpen. Und deswegen ist dann die Yxle-Zahl, sprich der Zuckergehalt, nicht mehr das ausschlagende Parameter an der Geschichte.
Dieser Zuckergehalt der Trauben, der bestimmt ja den Alkoholgehalt. Mhm. Und die Säure und Aromen, das, also diese beiden Faktoren sind dann eher für das Geschmacksbild verantwortlich.
Ja, wobei man auch das im Gesamten sehen muss. Also ja. Wenn man Alkohol leichtere Weine haben will, früherer Lesezeitpunkt, säurefrische Weine, das ist ja nicht so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man lang wartet und die Trauben sind warm, geht Aroma verloren, dann haben sie schneller einen biologischen Säureabbau und verlieren dann an Säure und dann sind sie auch nicht so lang haltbar. Also es gibt da ganz viele Faktoren, die sich miteinander verbinden und die man alle beachten muss. Also da sind wir während dem Herbst sind wir wirklich stark gefordert, dass wir alles, was Einfluss nehmen kann, unter einen Hut bringen.
Ja, ja. Ich hatte auch gelesen, dass man natürlich auch auf das Wetter achten muss. Das hatte ich ja auch am Anfang der Folge schon gefragt. Was ist denn das perfekte Wetter für eine Lese? Spätfrost, klar, eher so im Frühjahr, kann eine ganze Ernte gefährden, aber ich kann mir vorstellen, dass auch der Regen eine große Rolle spielt oder eine Gefährdung darstellt.
Also es gibt ganz viele Faktoren. Natürlich auch der Winterfrost, der, wenn zu intensiv ist, wenn er weit über 15, 18, 20 Grad Kälte mal rausgeht, also Minusgrade, dann kannst du den ganzen Rebstock tangieren, dann gehen ganze Rebanlagen komplett kaputt. Spätfröste im Mai, die machen immer so, dass dann die Grünaufwüchse kaputt gehen, können eventuell nachtreiben, nachkommen, spätere Nachkömmlinge. Also da gibt es immer wieder Varianten, was immer Gefährdung ist in der Herbstzeit, wenn Hagel kommt. Also wir hatten jetzt in den letzten 14 Tagen zweimal Hagel, da haben wir schon wieder gebankt um die Ernte. Wenn das natürlich im Herbst auftritt bei vollreifen Beeren und der Hagel schlägt auf die Beeren, dann platzen die auf. Das heißt, es ist ein gefundenes Fressen dann für die Insekten, die wir ja ganz gern im Weinberg haben, aber die setzen sich sofort rein, fangen zu naschen an und dann kommt die Fäulnis obendrauf und dann wird's akut. Und dann, wenn noch Wasser dazu kommt vom Regen, dann hat man eine Gemengelage, da wird's hektisch und akut. Also dann sind wir fast rund um die Uhr am Lesen, dass wir die Trauben einigermaßen reinbringen. Dann wird natürlich selektiv gelesen. Alles, was beschädigt ist oder angestochen oder nicht hundertprozentig gesund, muss dann ausgelesen werden, teilweise auch von Hand. Also das macht das Ganze dann schon etwas strange und etwas kompliziert, das Ganze, muss man ehrlich so sagen. Also die Idealbedingung ist natürlich, wenn wir früh um 5 Uhr anfangen können bei leichten, warmen Temperaturen, lesen da bis 10 Uhr, 11 Uhr durch, machen vielleicht Nachmittag in der Steilache, da ist es ja meistens warm, noch eine kleine Handlese, wo wir noch eine Kleinmenge machen oder bereiten Nachmittag dann Rotweine, die wir entrappen, also von den Stielen wegnehmen oder solche Geschichten, die wir früh gelesen haben. Also man verschiebt das Ganze, wo früher 10, 12 Stunden am Tag gelesen worden sind, das verschiebt man alles mehr in die Morgenstunden und lässt dann Mittag oder Nachmittag hinten raus, wo es warm wird, richtig ausklingen und dementsprechend schieben sich die Lesedauer dann ein bisschen in die Länge.
Also, puh, also
vom Volumen her, dass man also vier Wochen lesen oder so, ne? Das ist dann Fakt.
Also ich bin ja total fasziniert, weil der Beruf des Winzers anscheinend ja schon auch von äußeren Faktoren abhängig ist. Aber man hört ja auch oft, dass Winzer einer der vielseitigsten Berufe überhaupt ist. Denn du bist ja gleichzeitig irgendwie Landwirt durch die Arbeit im Weinberg. Du bist Handwerker durch die Kellerarbeit. Du bist Unternehmer, verkaufst, machst das Marketing mit deiner Familie. Du bist Gastgeber bei Weinproben, bei Events und oft irgendwie dann auch Wetterexperte, da du ja viele Entscheidungen auch vorhersagen musst. Lieber Ludwig, was unterschätzen denn Menschen am meisten, wenn sie an den Beruf des Winzers denken?
Ja, also ich halte den Winzer für einen Allrounder-Beruf. Also das geht ja noch ein bisschen weiter. Wir sind als Handwerker natürlich auch derjenige, der Maschine repariert. Wenn wir draußen vor Ort Probleme mit der Fräse haben, dann muss die vor Ort repariert werden. Das war während meiner Ausbildungszeit, war das gang und gäbe, dass wir Maschinenteile sogar selber nachbauen mussten. Heute hat sich das umgewandelt. Heute müssen die Lehrlinge dann Marketing machen, müssen Weinprobe führen, Weinversand und Messestände einrichten. Solche Geschichten. Also das wird alles vom Winzer gefordert. Wir sind während der Reifezeit unserer Weine im Keller natürlich immer darauf angewiesen, dass wir die Werte der Weine kennen. Das heißt, so Grundwerte wie Säure, Alkohol, Zucker, das können wir alles selbst untersuchen. Das heißt, wir haben so ein bisschen so Chemielaborant. Jeder Winzer oder jedes Weingut hat so ein kleines Labor dabei Für größere Angelegenheiten gibt es externe Labore, aber kleine muss man vor Ort auf die Schnelle selber untersuchen. Das heißt, ein bisschen Chemieverstand und ein bisschen Laborhandling gehört da auch dazu. Also das könnte man so weitermachen. Entertainer, die Leute wollen unterhalten werden beim Wein. Wir haben uns, also einer unserer Slogan ist, wir machen Wein zum Erlebnis, sowohl beim Trinken wie auch bei einer Probe oder so. Und deswegen haben wir eigentlich auch immer wieder Weinsprüche auf Lager. Wir motivieren die Leute, wir nehmen die mit, neue innovative Ideen. Also das ist schon sehr vielseitig. Und aufgrund deiner Frage, was unterschätzen die Leute? Ich hatte oder ich mache für die Region von unten Franken auch eine Nebenerwerbsausbildung, also Winzer, die diese Ausbildung neben ihrem normalen Beruf machen möchten. Und da kam ein Elektriker. Ein Elektromeister, der hat sogar eine Ausbildungsstätte von einem Energieunternehmen geleitet und der kam zu mir und hat nebenbei die Ausbildung zum Winzer gemacht und der war nachher nach diesen 3,5 Jahren fix und fertig, also das hätte er nie gedacht. Er hat sich schon immer das Elektrische alles ein bisschen kompliziert vorgestellt, aber so umfangreich wie beim Winzer hat er das nicht erwartet. Der war also dann schon auch Prüfungsbester, war aber auch zeitweise auf dem Schlauch gestanden, weil die Anforderungen neben dem normalen Beruf fast nicht zu stemmen waren. Also Winzer unterschätzt man, glaube ich, in ganz vielen Belangen. Da ist ganz viel dabei, was man sich vom Winzer so nicht erwartet.
Aber da sind wir ja wieder beim Thema. So ein guter Winzer greift dabei so viel ein wie nötig, aber so wenig wie möglich, heißt es ja immer, um den Charakter der Trauben und der Lage zu bewahren. Kann man denn einen guten Wein planen oder ist der immer auch ein Stück Zufall?
Ja, ein bisschen Zufall spielt schon manchmal dazu. Aber in der Regel ist es immer ein Stück weit auch geplant, weil die Arbeiten müssen terminiert gemacht werden, die müssen dann gemacht werden, wenn sie anstehen, weil nützt nichts, wenn ich dann Ausbrecharbeiten 4 Wochen zu spät mache, dann hat der Stock schon so eine Leidensphase hinter sich, die er vielleicht nicht mehr aufholt. Also das muss schon ein bisschen akkurat durchgeplant sein. Und wir beobachten, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, den Wetterbericht genau, wir spielen unsere die nächsten 14 Tage auf jeden Fall durch, wie es aussieht mit Pflanzenstärkung, Pflanzenschutz. Wir machen alles genau ein bisschen so, was draußen passiert, dass das ja der ideale Zeitpunkt ist. Also draußen wird der Grundstock gelegt. Herinnen, wenn die Moste gekeltert sind und die Gärung läuft, da kann man nur noch ein bisschen variieren. Aber der große Grundstock wird draußen in den Weinbergen gelegt. Und da entstehen eigentlich die Qualitäten. Wenn man da zu spät dran ist oder das termingerecht nicht hinbringt, hat man in der Qualität natürlich manchmal auch Einbußen. Dann kann der Zufall manchmal wieder ein bisschen helfen, aber auf den Zufall verlassen wir uns nicht so gerne.
Ja. Was anderes als der Zufall sind aber Studien und die zeigen, wenn man denselben Wein einmal als teuer und einmal als günstig ausgibt, bewerten Menschen den teuren Wein deutlich besser. Also unser Gehirn trinkt schon auch mit.
Puh, definitiv. Also, da erlebt man die dollsten Sachen. Das ist das Gleiche könnten wir machen, der gleiche Wein in 2 unterschiedlichen Gläsern, eigentlich ein bisschen so ein plumpes Glas, eher dickwandig, eher ohne Fuß und so weiter. Und der Wein in einem eleganten Stielglas mit vielleicht einer Säurelippe dabei, dann kommt der geschmacklich schon ganz anders rüber. Schon die erste Optik ist schon anders und dann ist bei vielen Leuten im Kopf die Entscheidung schon gefallen. So geht's übers Etikett, so geht es über den Preis, so geht es über die Flaschenform. Also nicht jeder Wein, den man heute groß in der Werbung sieht, die große Markenkellereien auch mit Fernsehwerbung vermarkten, hat qualitativ das zu bieten, was viele Winzer als normale Standardweine bei sich im Angebot haben. Aber auch der Geschmack hat ein bisschen gelitten von den Leuten. Man kennt eigentlich nicht mehr so die feine Johannisbeere, wie sie genau schmeckt und so weiter. Das ist mir dann überrascht, wenn man wirklich mal so ein Aroma in den Mund bekommt, das wirklich klassisch jetzt nach Traube schmeckt. Das kennt man dann halt von Supermarkt oder von irgendwelchen Produkten her ganz anders. Und das ist auch eines unserer Ziele, an dem wir im Moment arbeiten, auch mit Kräuterführung, damit Riech- und Probierecken, um die Leute wieder an den ursprünglichen Geschmack der Natur ein bisschen heranzubringen.
Ja, ihr macht unglaublich viel. Darum trinken Winzer so selten Wasser, weil sie lieber was mit Charakter haben, heißt es immer.
Genau. Wein hat immer Charakter oder sollte Charakter haben. Aber nichtsdestotrotz, also unser Tagesprogramm ist eigentlich Kaffee und Wasser. Allerdings nicht im Wein. Also wir trinken unseren Wein schon solo und das Wasser, das trinkt man nebenbei. Aber was mit Charakter ist immer gut. Also das gehört schon dazu.
Welche Rolle spielen denn, lieber Ludwig, so ein ökologischer Weinbau, entschuldige, oder Ressourcenschonung, Klimawandel? Die gewinnen ja an Bedeutung, da ja auch die steigenden Temperaturen den Weinbau spürbar verändern und auch eine veränderte Wetterlage.
Jein, auf jeden Fall ist es natürlich ein Faktor mit dem biodynamischen Weinbau, dem naturnahen Weinbau. Es gibt ja ganz viele Varianten, die jeder für sich selber finden muss. Wir machen einen naturnahen Weinbau, der ganz nah an den biologischen angelehnt ist. Allerdings, und das, wenn man mit den Bio-Winzern heute selber redet, ist das große Handicap der Bio-Winzer, dass sie ein Kupferpräparat einsetzen müssen, um Pflanzen zu schützen, also um die Reben zu schützen vor den Pilzen. Und Kupfer ist bekanntlich ein Schwermetall und das ist eher ein bisschen umweltbelastend. Also das wäre den Bio-Winzern auch recht, wenn man heute das nicht mehr bräuchte, sondern irgendwelche andere Möglichkeiten hätte. Aber ja, ansonsten bin ich voll auf der Bio-Linie. Wir verschaffen unseren ganzen die Bestände, die beim Rebenschneiden, also sprich das Altholz, die bei der Grünpflege, was an Mähgut reinkommt, das wird alles im Weinberg belassen, wird alles gehäckselt und wird wieder als Humusmaterial eingearbeitet. Und so versuchen wir also auch eine Düngung zu umgehen, also eine Mineraldüngung. Wir versuchen die dann nur alle 3 Jahre als Erhaltungsdüngung zu machen. Und so muss jeder für sich seine Variante finden. Ich bin eigentlich auch kein Freund der Bewässerung, wie es viele jetzt beim Klimawandel schreien. Wir müssen Weinberge bewässern. Das Wasser haben wir nur einmal und das können wir nur einmal einsetzen. Für mich, und da ist der Maximilian auf der gleichen Länge, war mein Vater übrigens auch, da waren wir uns komplett einig, wenn es den Weinbergen, und es geht in der Regel ja nur den jüngeren Weinbergen, ein bisschen schlecht, wenn sie Wasserstress kriegen, die alten mit ihren langen Wurzeln, die können wir insofern korrigieren, dass wir Trauben rausnehmen. Dann müssen wir halt mal auf einen Teil des Ertrages verzichten. Und wir fahren in unseren Anlagen sowieso nur maximal 70% im Schnitt an dem, was wir ernten dürften. Und dann hat man meistens, also nicht immer, es klappt nicht immer, aber meistens haben wir dann keine Probleme von wegen Trockenstress, von wegen Klimawandel und sonst welche Geschichten. Also das kann man ja schon ein bisschen überbrücken. Da muss sich jeder bloß sich selber sein Konzept entwickeln. Aber definitiv ist es Fakt, dass wir mit dem Klimawandel höhere Temperaturen haben, längere Trockenphasen, die Wetter- und Witterungsbedingungen sind extremer geworden, also auch länger anhaltend, dass es regnet oder dass es dann lang trocken bleibt und solche Geschichten. Das, darauf müssen wir uns einstellen, da kommen wir nicht drum rum. Hat
einstellen,
einen positiven Nebeneffekt zum Beispiel.
Ja.
Franken ist ja in den deutschen Weinbauregionen eigentlich in der Mitte angesiedelt mit unseren 6.300 Hektar, die wir an Rebfläche haben, sind wir gut dabei, also in der Mitte. Aber mit Weißweinen sind wir eigentlich deutschlandweit mit vorne dabei. Also das können die Franken immer. Rotwein war ein bisschen so das Steckenpferd, das ein bisschen mehr im Vordergrund hätte sein müssen. Also gewisse Regionen haben schon immer in Franken Rotwein angebaut, die anderen haben es dann probiert. Kam nicht immer das optimale Ergebnis dabei raus, auch jetzt muss man vorsichtig, auch mit dem Klimawandel. Natürlich diese warmen Phasen kommen mehr in die mediterrane Geschichte. Das heißt, dass auch die Rotweine profitieren jetzt, die Rotweintrauben, dass es draußen lang, warm, auch heiß bleibt und auch trocken bleibt. Also das ist schon jetzt auch ein bisschen Rotweinwetter für uns Franken.
Puh. Wie komme ich jetzt von dieser Antwort auf meine nächste Frage, lieber Ludwig? Die würde dich ja freuen, da kann ich dir jetzt schon sagen. Ich fange ja jetzt schon an zu lachen. Also, ich hatte vor 4 Jahren einen Podcast-Gast bei mir. Sie hieß Lady Susan. Und Lady Susan trinkt sicherlich auch gerne mal einen Wein. Wird sich jetzt sehr freuen, denn du schlimmer Finger, lieber Ludwig, denn in deinem Alltag spielt auch eine Domina eine Rolle. Jetzt musst du uns mal ein bisschen erzählen, was hat es mit der Domina auf sich?
Ja, das ist immer so das, wo alles errötet bei der Weinprobe, wenn die Domina ins Spiel kommt. Also so schlimm ist es nicht, aber wir erzählen es auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Das ist, das ist ganz offiziell die Rebsorte Domina. Da handelt es sich um eine Rebsorte. Das ist eine Kreuzung aus Spätburgunder, blauer Spätburgunder und blauer Portugieser. Wurde einmal gezüchtet und man hat also dann bei jedem Sortenversuch, wird ja über einen längeren Zeitraum die Sorte bewertet. Man hat also gemerkt, dass diese Rebsorte, wenn man sie im Vergleich mit anderen Reben, steht die da immer, und wenn man sie dann vergleicht, Traubengröße, Wachstum, Blüteempfindlichkeit, alles, was bei den Rebstock während einem Jahr passiert, wird analysiert und mit anderen Reben verglichen. Und zum Schluss war auf dem Blatt halt immer gestanden dominant. Also Längenwachstum dominant, immer war dominant dabei gestanden, bis man auf die Idee kam, na, dominant, dann nennen wir es auch Domina. Und jetzt gibt's, und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal für Franken.
Ja.
Also in keinem anderen weinbautreibenden Bundesland findet man die Rebsorte Domina. Die gibt's definitiv nur in Franken.
Mhm.
Und da sind wir eigentlich stolz drauf, weil bei uns erdige, auch ein bisschen dieses Mineralische, das beim Rotwein ja selten durchkommt, dann in Verbindung mit schwarzen Früchten und so weiter, auch tiefdunkel, beeinflusst natürlich alles, das Synonym der Domina, weil der Wein fast schwarz im Glas steht, hat natürlich alles Interpretation im Hinterkopf. Das passiert bei jeder Weinprobe, dass dann immer so alles in Gelächter ausbricht, wenn ich da ein bisschen so Anekdoten da rundherum erzähle um das erste Etikett und so weiter und dass die ersten paar Weine auf St. Pauli verkauft worden sind. Also das macht es immer sehr spaßig, aber ist eine ganz lapidare Geschichte. Ist eine Rotweinrebsorte, die sich in Franken super gut etabliert hat und auf die wir auch mächtig stolz sind, weil es ein unheimlich schönes Portfolio an Qualitäten anbietet.
Was für die Domina die Peitsche ist, für dich die Lese. Deswegen, was ist denn körperlich anstrengender, die Arbeit im Weinberg oder die Verantwortung, die du mit dir herumträgst? Ich frage das auch, wenn ich das noch ergänzen darf, lieber Ludwig, wenn man jetzt nochmal auf die Weinrebe schaut. Also so eine einzige Weinrebe kann im Jahr ja zwischen 1 und 3 Kilogramm Trauben liefern. Daraus entstehen dann etwa so 1 bis 2 Flaschen Wein. Aber so ein Winzer investiert ja auch sehr, sehr viel, rund 1.000 bis 1.500 Arbeitsstunden pro Hektar und Jahr, pro Hektar, wohlbemerkt. Also das zeigt ja auch, wie arbeitsintensiv dein Beruf ist.
Ja, muss man ganz klar sagen, in letzter Zeit hat sich natürlich ein bisschen gewandelt. Wieder so die Generation, wenn ich durchspiele, bei meinem Vater war es natürlich noch bis zu 80% war es noch Handarbeit. Hat sich jetzt durch verschiedene Maschinentechniken doch ein bisschen aufgespaltet. Also wir sind aber mehrmals im Jahr, und früher gab es den Slogan, der Rebstock will seinen Herrn 7-mal im Jahr sehen. Also mindestens 7-mal muss man den Rebstock begehen, das heißt mit den verschiedenen Arbeiten, und das ist einfach so. Also wir kommen nicht drum rum, händisch den Rebschnitt zu machen. Da gibt es also nur Unterstützung mit elektrisch oder pneumatischen Möglichkeiten, aber die optische Geschichte, die kann man nur selber entscheiden, und das sind schon Maßnahmen, die dann einen schon fordern. Und von daher muss ich sagen, die Anstrengung ist zwar da, aber nicht so groß. Für mich ist jetzt die Belastung vom Kopf her ist fast größer, weil wir Verantwortung mit der Natur haben, Biodiversität. Man ist auch gleich im Gerede drin mit, wenn eine Biene vom Himmel fällt, dann heißt, da ist was falsch gelaufen oder so. Also da müssen wir ganz vorsichtig sein. Wir sind da auch immer in der Öffentlichkeit präsent, mit Wein sowieso. Also das ist für mich sehr verantwortungsbewusst zu handeln, für unsere späteren Generationen natürlich eine intakte Natur zu hinterlassen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben wirtschaftliche Faktoren im Moment, einen wirtschaftlichen Druck wie noch nie im Weinbau. So behaupte ich das mal. Zumindest war es bei uns noch nie so ausgeprägt. Und aber von Winzerkollegen höre ich das, dass es im Moment überall so ist, mit dieser Anti-Alkohol-Phase und was es alles gibt. Da sind wir natürlich schwer am Rudern. Und wir haben natürlich auch Verantwortung mit einem Lebensmittel, das wir auf den Markt bringen. Da sind wir in gewissen Rahmen und Richtlinien gebunden, und dem muss alles Rechnung getragen werden. Und man weiß das, es wird immer mehr mit Nährwertangaben, die jetzt auf dem Etikett sein müssen und. Da geht es ja selbst um die Schriftgröße auf dem Etikett, das muss ja alles exakt erfüllt werden. Und die Verantwortung, die ist mir fast schon für mich zumindest, für als Person Ludwig Keller, ist die für mich schon fast mehr wie die körperliche Arbeit, die ich da verrichten muss, bin ich ganz ehrlich.
Ja, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert. Der Korken war lange Standard, aber heute setzen viele Winzer auf Schraubverschluss, da der auch anscheinend Vorteile hat, weil er den Wein konstanter reifen lässt. Was sind denn so die größten Veränderungen der vergangenen Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte für dich gewesen, die du wahrgenommen hast?
Ja, da gibt's eigentlich ganz viele. Ja, mit den Regularien, mit Pflanzenschutz, da die Dokumentation ist zum Beispiel eine Riesenveränderung, was da alles läuft. Man hat schon immer Dokumentation gemacht, aber jetzt muss man das Ganze noch ein bisschen mehr machen, wenn ich überlege, ich bin selber Prüfer für verschiedene Sachen, also wie Gehilfenprüfung, Zwischenprüfung, auch Sachkundenachweisprüfung. Das heißt, Pflanzenschutztechnik, auch wir müssen alle 3 Jahre unseren Sachkundenachweis wieder erneuern, um zu zeigen, dass wir es noch können. Alles ein bisschen belastend. Wir sind, also ich gehe jetzt mal gerade ein bisschen so die Regularien durch. Die Druckbehälterverordnung, unsere Pressen müssen neuerdings geprüft werden, die schon immer ohne Prüfung ausgekommen sind. Das sind so Sachen, da überlegt man sich, muss das sein? Neue Veränderung war, da muss man viel Kunden mitnehmen. Der Boxbeutel, das ist für uns in Franken zumindest, war das so. Der Boxbeutel wurde von der alten, der barocken runden Form auf eine neue eckige Form umgestellt, auf den Boxbeutel PS. Das ist natürlich, ja, Frankens liebstes Kind, der Boxbeutel, die extravagante Flasche, die es ja nur in Franken gibt. Dann gibt es ein Für und Wider für das Neue, für das Alte. Man hat also dann gegensätzliche Meinungen, muss da immer Wogen glätten. Man hat auch, mittlerweile haben wir auch alle Flaschen noch im Bestand. Also wir füllen sowohl alt wie auch neu, um unsere ganzen Weinfreunde damit zu bedienen. Jeder, wie er es gern hätte. Du hast es angesprochen, wir sind vor ein paar Jahren, also sind eigentlich schon ein paar schöne Jahre, vom Korken auf den MCA, PVS, diesen technischen Metallverschluss umgestiegen. War natürlich super, weil ein guter Wein braucht diesen technischen Verschluss, weil er dann besser haltbar ist und alles. Maximilian, neue Winzergeneration, macht jetzt neue Weine, seine eigene Linie, Maximum heißt die, spontan vergoren, wie es in meiner Lehrzeit war. Was macht der junge Mann? Verschließt wieder mit Korken. Also wir fangen gerade wieder mit Korken an. Also es gibt einen Wandel, der geht vor und zurück, der kommt. Alles, was alt war, kommt wieder ein Teil zurück. Also wir sind da stetig am Wandeln. Jetzt sind wir gerade dabei, umzudenken, das aufgrund der Wirtschaftlichkeit, ob wir unsere eigene Abfüllanlage noch weiterhin nutzen oder ob wir Lohnunternehmen am Hof kommen lassen, die dann sporadisch abfüllen, solche Geschichten. Also es gibt laufend Neuerungen und es gibt immer wieder Neues. Also gerade die Weingesetze und seitdem die EU da im Spiel ist und alle europäischen Weinregionen gleichschaltet, ist natürlich spannend, weil da kommt ja jedes Jahr was Neues. Also das ist, ohne dass wir echt eine Änderung haben oder wieder echt was umgebaut werden muss oder was neu aufgestellt werden muss, kommt man fast gar nicht mehr zurecht.
Ja, es ist eben dann doch auch ein Wirtschaftsbetrieb und zwischen dieser ganzen Arbeit, zwischen diesem Engagement, das ihr an den Tag legt, seid ihr auch wirklich kreativ unterwegs. Ich habe das selbst nicht glauben können, denn das, was ich jetzt erzähle, ich hatte vor einiger Zeit einen Podcast-Gast bei mir, Lutz Trabalski. Das ist der Großgewinnberater von Lotto Berlin. Das ist der Mann, bei dem dann auch irgendwann mal die Lottogewinner im Büro stehen. Und er darf ihnen dann nochmal ganz offiziell gratulieren und sagen, Mensch, Sie haben die 120 Millionen im Euro-Jackpot gewonnen. Ihnen geht's jetzt ein bisschen besser. Ein sehr sympathischer, ganz unaufgeregter Mann. Und seine Gegenüber, die bei ihm im Büro sind, die würden sich sehr freuen. Die wissen ja manchmal nicht, wohin mit dem Geld. Am liebsten würde man das Geld irgendwo wahrscheinlich verstecken. Und da bietet sich bei euch ein Bodensafe an, der mitten in euren Weinbergen versenkt werden kann. Ich musste selber erst mal schauen, ob das stimmt. Also das ist wirklich wahr, ja? Ihr habt einen eigenen Bodensafe.
Ja, ist aber nur ein Synonym für Bodensafe. Ist kein klassischer Safe. Stammt aus der Corona-Zeit. Während Corona, kommst nicht mal an deine Weinfamilie ran. Alles nur kontaktlos. Das heißt, wir haben einen Auslieferservice gemacht und den Wein vor die Tür gestellt, wer was gebraucht hat. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass viele Leute in den Eusenheimer Weinbergen spazieren gehen. Die haben mit ihrer Zeit nichts anzufangen gewusst. Also gehen sie in der Natur spazieren. Haben wir gesagt, wie können wir die Leute abfangen? Wir haben dann eine offene Ecke, wo wir ein bisschen Rebfläche damals reduziert haben, haben ein paar Rebzeilen weggenommen, haben da eine Sitzgruppe hingestellt, dass man sich also mitten im Weinberg auch mal hinsetzen kann. Haben da ein paar Bäume gepflanzt. Und dann sind Maximilian und ich auf die Idee gekommen, wir graben da ein paar Löcher und versenken Rohre drin. Und unsere eine Tochter, Maschinenbaustudentin, hat gesagt, ich mache einen Gestell dazu. Die andere Tochter, eine Gymnasiallehrerin, hat gesagt, ich mache die Werbung und das Outfit. Dann haben wir ruckzuck in diesen Röhren, haben wir 1,50 Meter, 1,60 Meter hohe Etagenstelle reingelassen, die mit Wein bestückt werden können, mit Gläsern. den Deckel drauf haben mit Zahlenschloss, QR-Code, die Leute laufen spazieren, fragen nach, ob da was drin ist an Wein. Die Leute bestellen oder über Internet oder auch über ihr Handy. Zu der Zeit, also 2020, 2021, wird aber heute sogar mehr genutzt wie damals aber noch, bestellen dann laut unserer Liste, oh, ich hätte gern nächste Woche, laufen wir mit der Gruppe da rum um 16 Uhr am Samstag, hätten wir gern drin 3 Flaschen Riesling, 2 Flaschen Wasser, 2 Flaschen Seko und 7 Gläser brauchen wir dazu. Und das müsste am Samstag um 16 Uhr drin sein. Dann ist dieser Safe gefüllt, also Wahnsinn. Diese Safe-Röhre. Die Leute gehen spazieren, kriegen dann während ihrem Spaziergang aufs Handy den Zahlencode, setzen sich dann dahin, machen das Ding auf, holen die Gläser raus, Wein raus, Seko raus, machen sich einen schönen Nachmittag, lassen ihre Wanderung ausklingen, räumen ein, melden den Vollzug und wir schicken dann eine Rechnung aufs Handy und es wird dann so bezahlt. Also das war dann die kontaktlose Variante über unseren Weinsafe mit den Leuten weiterhin Geschäfte zu betreiben, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das hat sich sehr gut etabliert. Ja, und das haben wir dann ein bisschen erweitert und das werden wir sogar noch in anderen Weinbergen so machen, weil man dann da einfach dort sitzt, schöne Aussicht hat, Ruhe in den Weinbergen, man genießt die Natur. Das kombinieren wir auch noch mit Insektenhotels, Totholz, also alte Rebstöcke, bergeweiß abgelagert, Steinriegel von den Lesesteinen. Bauen wir da ein bisschen Biodiversität auf. Und da sind wir letzte Woche sogar brandneu, sind wir vom Fränkischen Weinbauverband mit der Gruppierung Weinschöner Land sind wir mit einem Preis ausgezeichnet worden für diese innovative Idee. Also solche Sachen entstehen dann immer mal so bei unseren Freitagsabendgesprächen, dass wir da solche Ideen dann machen, die wir in der Tat umsetzen und denke auch zum Erfolg führen.
Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und vielleicht solltet ihr euch da nicht nur am Freitag treffen, sondern auch an den restlichen 6 Tagen, wenn solche tolle Ideen entstehen. Also da kann man ja wirklich nur seinen Hut ziehen. Das ist eine fantastische Idee. Wirklich, wie wichtig ist denn das Marketing heute für ein Weingut im Vergleich zum eigentlichen Handwerk? Ich kann mir vorstellen, in Zeiten von TikTok, Instagram, ihr seid dort ja auch zumindest teilweise aktiv. Macht es dann eher die nächste Generation? Bist du da auch irgendwie unterwegs?
Also ich halte mich da vornehm zurück. Bin ich ganz ehrlich. Nee, also ja, wir teilen uns ein bisschen auf. Die Mädels und so weiter oder die Jungs, die machen auch meine Frau zum Teil, die machen natürlich alle Instagram, alle solche Geschichten. Der Senior ist derjenige, der an der Front steht. Ich bin derjenige, der im Verkauf ist. Und das, was du vorhin gesagt hast, Management, wir entwickeln neue Ideen, wir haben jetzt Schiffweinprobe, Herrn Chiemsee, lauter solche Geschichten, die arbeite ich dann aus mit den Leuten und ich bin eigentlich fast nicht mehr so viel im Weinberg, weil ich definitiv kaufmännisch gebunden bin. Erstens ganz viel Dokumentation, ganz viel Bürokram. Und jeden Tag, wir lassen dann also auch jeden Tag nicht bloß 2 Stunden offen, sondern wir wollen natürlich viele Weinfreunde mit ansprechen. Das heißt, wir haben den ganzen Tag offen. Und da bin ich natürlich dann immer primär im Weinverkauf und die Jungs sind im Weinberg und wenn es dann so wie letzte Woche da und da mal zwickt, dann wird mal Vormittag doch zugemacht und dann gehen alle im Weinberg oder sonst welche Geschichten. Aber das Marketing und Weinverkauf fordert mittlerweile eine ganze Person bei uns im Weingut.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so. Lieber Ludwig, wir sind fast am Ende der heutigen Folge schon angekommen. Was ich dich aber noch fragen möchte, was wünschst du dir ganz persönlich für die nächste Generation im Weinbau?
Ja, was wünsche ich mir noch? Am liebsten würde ich mir wünschen, dass wir viel bürokratischen Hürden da ein bisschen zurückbauen. Was ich mir ganz speziell wünsche, mit unserem Qualitätssystem, das du vorhin angesprochen hast, sind wir natürlich auch in einem ganz engmaschigen Netz eingepresst, das nicht viel Möglichkeiten offen lässt. Jetzt gibt's aber heute die Naturweinliebhaber und da werden die Produzenten von Naturweinen, die machen wieder ganz andere Schiene. Die kann man dann auch gar nicht prüfen und die kann man auch gar nicht in dieses Qualitätsnetz mit verspannen, weil das gar nicht funktioniert. Da müsste man viel flexibler werden. Also mir ist diese Qualitätsweinprüfung nennt sich das ja, ist mir zu viel zu stramm. Die lässt also keine Variationen nach oben, nach unten. Da geht's nicht um Fehler oder um schlechte Weine oder so, sondern dass man da mehr Interpretationsmöglichkeiten hat. Da ist zum Beispiel ganz viel Luft nach oben. Natürlich Bürokratieabbau, zumindest dass nicht mehr dazukommt. Und mit dem Wetter sehe ich das noch nicht ganz so schlimm. Klimaerwärmung ja, aber das ist noch nicht so, dass man solche Kapriolen nicht gehabt hat bislang, sondern eher die Kapriolen, dass sie die Phasen viel länger dauern wie normal oder wie in den letzten Jahren. Das ist das Ganze. Also auch mit dem Klimawandel können wir, wenn es sich nicht mords verschärft, doch auch ein gewisses Stück weit umgehen. Ansonsten wünsche ich natürlich Maximilian mit seiner Generation immer gute Hand. Was ganz großes Problem ist, der Markt ist halt so kurzdenkend und so kurzlebig geworden. Das funktioniert halt beim Wein gar nicht. Also dann ist heute die Scheurebe in Mode. Man kann halt nicht heute seine Weinberge roden und morgen Scheurebe anlegen, dass man in 3 Jahren Scheurebe hat und dann ist der Traminer der Wein, der gesucht wird. Dann hat man 30 Jahre Scheurebe, die niemand will. Also das, wenn ein bisschen moderater ablaufen würde, aber das liegt nicht in unseren Händen, wäre natürlich immer ganz gut. Ansonsten, ja, wenn vieles so bleibt, wie es ist, bin ich schon sehr zufrieden.
Also, dann haben wir heute so mitgenommen, Wein entsteht nicht im Keller. Er beginnt draußen in der Natur mit Geduld, mit Erfahrung, vielleicht auch dem richtigen Gefühl für den Moment. Und lieber Ludwig, ich darf dir wirklich danken für dieses offene, ehrliche, sympathische Gespräch. Du hast uns heute so ein bisschen zeigen können, wie viel Handwerk ja auch in jeder Flasche steckt und Verantwortung und Leidenschaft. Die behältst du dir bitte auch. Und dir und deiner Familie von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft.
Danke, danke. Winzer sein ist ein Stück weit Leidenschaft, gehört Herzblut dazu. Das muss der Kunde, der Weinfreund auch spüren, wenn er den Wein trinkt oder wenn er mit mir redet. Und das ist unser großes Plus gegenüber Supermärkten, gegenüber die riesen Warenregale, die man überall in den Discountern kriegt. Da kriegt man alles, was das Herz begehrt. Aber die Seele des Weines, die kriegt man nur beim Winzer selber mit. Und das ist das, wo ich immer dafür stehe und wo ich auch, wenn jemand zu uns kommt, auch gern rüberbringe.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.